Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz in Ulm hört ihr selbstverständlich die Plattform. Auch heute wieder gibt es eine weitere Ausgabe für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde. Frank Rieddorf, und selbstverständlich haben wir einen Gast und ich freue mich sehr. Wir haben es vor langer, langer Zeit ausgemacht und jetzt ist er endlich da, unser heutiger Gast in der nächsten Stunde, Jo Kraus. Herzlich willkommen, lieber Jo.
Hi, Tag.
Schön, dass es geklappt hat. Wir haben es vor langer Zeit ausgemacht. Du erinnerst dich noch, in der Arena.
Genau, beim Basketball.
Und deshalb fangen wir natürlich auch klassisch, wenn wir schon einen echten Jazzer da haben, erstmal an, über Sport zu reden.
Über Basketball.
Über Basketball. Du hast ja einen Song geschrieben für die Basketballer. Müssen wir gleich mal anfangen. Der hat es aber nicht in die Arena geschafft. Warum läuft er eigentlich nie?
Ich glaube, der hat es damals. Okay. Aber das ist lange her. Als noch Chris Babb und Raymar Morgan, glaube ich. Okay. Genau, da hat er es ein paar Mal reingeschafft. Ich habe es versucht, ganz, ganz einfach zu machen, für die Leute zum Mitklatschen. Aber wahrscheinlich war es immer noch zu komplex.
Genau, das extra ein Ulmer, We Are One gemacht.
Ja, ja. Stimmt, genau.
Ja, müssen wir vielleicht noch mal reinholen. Aber du bist ein großer Basketball-Fan und regelmäßiger Gast. Wie kommt das schon immer gewesen?
Ah, nee, tatsächlich, meine Frau hat früher Basketball gespielt und das war dann so, Regionalliga hat die gespielt und ich glaube auch mal zweite Liga, und da war ich dann immer mit beim Gucken und die hat mir erklärt, wie das funktioniert, und wenn man es dann mal checkt, was ja am Anfang ist, es relativ komplex, also im Vergleich zum Fußball. Finde ich am Anfang, dann denkst du, wow, und 24 Sekunden und was, und dann dürfen die nicht zurückspielen, und das ist schon, ja. Und aber ich war dann einfach, nach 2-3 Spielen war ich wirklich süchtig. Also dann war ich war dann auch immer auf Auswärtsspielen, so in Heidenheim dabei, der einzige Ulmer Fan, der dann die Fans geschrien hat. So, hey, mich hat's einfach total gepackt, und dann war ich noch in der Kuberghalle. Mhm. So die letzten paar Spiele habe ich dann noch mitgekriegt. Da war es einfach um mich geschehen. Ja. Und jetzt schaue ich eigentlich jedes Spiel an.
Nationalmannschaft auch angeschaut, die EM im Fernsehen?
Nee, tatsächlich, das habe ich nicht angeguckt. Okay. Ich habe zu viel gespielt und das war das Einzige, was ich jetzt seit langem nicht geguckt habe. Aber sonst, ich schaue auch Euroleague und Eurocup natürlich.
Also das heißt, du bist jetzt nicht primär reiner Fan von Ratio von Ulm, sondern du bist einfach Basketball-Fan.
Ja, ich habe tatsächlich so ein paar Mannschaften, die ich cool finde. Mhm. Aber die Ulmer ist natürlich absolut, das ist natürlich mein Lieblingsteam, und ich verknall mich dann auch immer in 2-3 Spieler. Das
du verknallst dich in 2-3 Spieler.
Ja, so, also.
Und, also, du hast ja schon 2 genannt. Babb war natürlich ein Highlight, oder? Kann man sagen.
Ja, schon. Absolut. Ja. Absolut. Babb war tierisch. Ach, aber es gab so viele tolle. Also, aber ich finde die dann auch immer toll, weißt du. Ich stehe einfach. Ich fand jetzt auch Damien Robinson einen ganz, ganz tollen Spieler, der ja, ist leider nicht mehr dabei.
Ganz kurz dabei,
ist.
Leider, ja. Nur.
Genau. Hey, ich finde auch den Iago einfach ein Wahnsinnstyp. Der ist so groß wie ich. Natürlich finde ich den gut, ja.
Und Brasilianer.
Genau.
Also, okay. Das heißt, da bist du dann auch richtig mit dem Herzen mit dabei und schaust die Spiele an, die du anschauen kannst. Du bist dann auch mittlerweile, weil deine Frau dich ja da gebrieft hat, also fachkundig. Du bist also wirklich, guckst dann auch auf die technischen Sachen und auf die...
Na, so weit bin ich noch nicht. Ich denke manchmal, ich bin fachkundig, aber mein Sohn spielt jetzt auch schon einige Jahre und der winkt dann immer ab. Der sagt, Papa, nicht so schwierig war das gar nicht, oder?
Weißt du, so. Okay, also dann doch noch einfach Fan.
Total.
Das heißt, Fan. Man sieht dich dann auch regelmäßig immer in der Arena und wie sich auch von echten Fan gehört, im Stehblock, oder?
Natürlich. Wo stehst du?
Ich habe einen Sitzplatz mittlerweile. muss ich gestehen. Das war mir immer zu stressig, weil da muss man so viel früher kommen, dass du einen guten Platz kriegst. Und wenn du einen Sitzplatz hast, ganz vorne, ist es mittlerweile einfach entspannter. Aber hast du dann auch in der NBA deine Favorites oder ist es nicht so deins?
Nee. Das ist tatsächlich vor einigen Jahren hatte ich das mal geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da, über irgendeine Plattform konnte man das gucken, und es geht jetzt nicht mehr. Mhm. Ich schaue dann aber ab und zu Spieler, die mein Sohn mir zu Ja Morant zum Beispiel, ist so ein Wahnsinnsspieler, der gerade abgeht. Der zeigt mir immer so ab und zu, schauen wir halt so die
Highlights.
Best 20, ja, okay. Top 20 von irgendwelchen Typen. Also,
ja. Diese Saison, wie sieht's aus? Schwach gestartet, die Ulmer, müssen sich finden.
Ja, war jetzt nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Aber ich verliere den. Tatsächlich habe ich kurz mal den Glauben verloren, nachdem, ja, shit, das ist jetzt echt Jugend forscht, aber gestern, das hat mich total überzeugt. Ich meine, da steht wahrscheinlich im Schnitt eine Mannschaft, die 20 Jahre alt ist, steht dann da. Ich find's, das wird richtig cool, glaube ich. Ich glaube, die wachsen jetzt echt zusammen und also gestern, ich glaube, da einmal waren einfach zwei 18-Jährige, ein 19-Jähriger und irgendwie ein 22-Jähriger und dann vielleicht noch einer, der Karim Jallo, keine Ahnung, wie alt der ist.
Das ist auch, glaube ich, erst so 24, 25. Ja, ja, also es ist spannend, vor allem jetzt haben sie zwei Spieler ja abgegeben, noch keinen geholt, da haben wir die Hoffnung. Der Beb kam ja auch erst im Nachrückverfahren damals zu uns, da war ja in der Saison ist er ja erst gekommen, im November dann auch erst oder sowas, ja. Aber warst du beim Pers am Abschiedsspiel dabei?
Ja, war ich auch dabei.
Emotionaler Höhepunkt, oder?
Schön, echt toll. Ich habe auch den Film gesehen, den fand ich auch ganz toll.
Ja, also das war schon mal, sag mal, auch ein Highlight. Also jetzt das Spiel natürlich nicht, aber wie dann das Spiel total sekundär geworden ist.
Genau. Es war einfach nur noch eine Feier, die letzten Minuten, ja. War toll.
Hat dann Basketball so Emotionen wie Musik und Jazz? Kann man das, also vergleichen kann man natürlich nie was, aber ist das das gleiche Level, oder?
Das sind andere Emotionen, aber manchmal kommt mir das schon ähnlich vor. Also weißt du, Musik hat vielleicht noch mehr Emotionen so in Richtung Tiefe und Melancholie und solche Sachen. Das ist im Basketball, gibt's jetzt keine Melancholie. Nur vielleicht beim letzten Spiel von Per Günther.
Zum Beispiel, ja.
Aber so während des Spiels geht's da um andere Emotionen. Aber manchmal denke ich mir auch, also wir hatten jetzt gespielt in irgendwo im Sauerland letzten Samstag oder letzten Freitag, dachte mir, boah, das ist jetzt gerade, wir waren zwar nur zu viert auf der Bühne, also eben kein ganzes Basketballteam, aber dann dachte ich mir schon kurz, das ist jetzt gerade wie wenn eine Mannschaft total übernimmt und total abgeht, weißt du, so einen totalen Lauf hat. Ja. Mhm. Also manchmal ist es dann schon so, da merkst du, jetzt musst du nichts mehr machen, weil jeder weiß, jetzt gilt's und jetzt brennt's und dann läuft diese Maschine von selber. Ich weiß nicht, ob es beim Basketball als Spieler sowas gibt, aber von der Beobachtung her denke ich mir, das könnte sein, dass es manchmal einfach so ineinander greift und ja, man muss gar nicht groß Spielzüge ansagen, sondern jetzt läuft's gerade einfach mal 3 Minuten.
Das sieht man ja immer, es gibt immer so Läufe, da hast du dann +10, der Gegner +12, da geht's immer so hin. Und wenn du mal im Flow drin bist und das Ding mitnimmst, dann bist du natürlich schon auch mal, denke ich mal, in so einem ähnlichen Ding drin, dass es dann von alleine läuft sozusagen. Mhm. Du lässt es dann, und also dieser Flow, würdest du schon sagen, in dem Zusammenspiel mit den 4, 5 Leuten auf der Bühne, das siehst du schon Ähnlichkeiten.
Total. Und ich glaube, das liegt daran, dass du eben nicht allein bist, dass du auch nicht nur zu zweit bist, ja. Und du bist aber auch nicht zu zehnt, ja. Das ist, glaube ich, so 4, 5 ist so eine gute Größe, dass du hast so eine Power, so eine gemeinsame Power, so eine Dynamik, ja. Und du hast aber trotzdem, du bist jetzt nicht einer von 10 nur auf dem Feld, sondern du bist einer von 5. Das heißt, du kannst dann schon auch so übernehmen. Ja? Und ich habe das Gefühl, manchmal, wenn es zu viele sind, vielleicht in der Big Band oder beim Fußball, das ist einfach so ein bisschen ein trägeres Ding. Ja? Und aber bei so einer 4er-5er-Konstellation, da hat einer einfach mehr Gewicht, aber die anderen können ihn trotzdem genug auffangen. Also ich glaube, das ist so eine gute...
Fällt auch auf, wenn einer aus der Reihe tanzt, merkt man dann schneller, als wenn es im großen Ensemble ist, wenn einer... Also würde ich schon sagen, ja, der Holger Gschwindner, der Mentor von Nowitzki, hat ihn ja auch zum Jazz gebracht und er spielt auch ein bisschen Saxophon, weil er ihm damals gesagt hat, Basketball ist wie Jazz. Also er war großer Jazz-Fan und der Nowitzki hat eigentlich nichts damit am Hut gehabt, aber daher kam auch diese These. Also insofern passt es ja ganz gut. Einen Heroes gerade eben, oder?
Ja, Luis Colbert ist so, ja, einfach, das ist eine ganz, ganz große Inspiration für mich. Der scheißt sich auch nichts irgendwie, der macht so eine Nummer wie gerade eben und die nächste ist dann so eine ganz hymnische Ballade und er spielt fast alles selber, singt selber, nimmt selber auf, mischt selber, ist echt ein ganz, ganz toller Typ.
Jetzt kommen wir zu einem anderen tollen Typ, nämlich zu deiner Musik, die du gemacht hast. Lockdown und Covid hat vielen das Genick gebrochen. Wie war das für dich am Anfang, wenn du dich noch zurückerinnerst, als es dann so angefangen hat? Keine Konzerte mehr, du konntest nicht ins Studio gehen. War das erstmal shocking?
Nee, es war schön erstmal, tatsächlich. Okay. Es war erstmal, also man dachte ja, komm, eine Woche, drei Wochen. Ein Monat, ach schön, ein Monat, keine Gigs. Das so, dann fiel stündlich, minütlich fielen die Gigs so weg und dann plötzlich nach 2 Tagen war klar, jetzt hat man einen Monat frei und es war echt ein schönes Gefühl, es war total schönes Wetter. Dachte mir, das ist gut, jetzt ist einfach mal Ruhe, jetzt ist mal kurz Ruhe und dann geht's ja wieder los. Dann war es natürlich nicht so, aber wie gesagt, die erste Zeit, die habe ich auch gut genutzt und dann hat man gemerkt, es geht länger Und auch da haben sich dann noch schöne Sachen ergeben. Also zum Beispiel diese Lockdown-Sessions in Roxy. Ja, hat der Michael Mutschler und der Chris und wie sie alle heißen, haben die initiiert. Und auch da habe ich dann ganz tolle Leute kennengelernt. Ja, also oder auch wieder getroffen, die ich seit Jahrzehnten nicht getroffen habe. Alle möglichen Ulmer Künstler, Live-Techniker, Filmer, die ja plötzlich Zeit hatten, Kulturschaffende, die haben sich dann alle getroffen an ein, zwei, drei Tagen. Ja, und man war froh, natürlich mit Testen und mit Masken, aber man war froh, wieder Menschen zu sehen. Und es war irgendwie so eine wirklich, wirklich tolle Aktion von den Roxy-Machern. Und daraus ist dann auch viel Tolles entstanden. Und dann dachte man, jetzt geht's ja langsam wieder los. Dann habe ich die Drei-Groschen-Oper so geprobt, angefangen zu proben im Theater. Und die kamen dann auch raus, Premiere, und ich glaube dann noch eine Vorstellung und dann kam der zweite Lockdown. Und der zweite Lockdown, da war es dann, ich schätze mal November, Dezember, ich weiß nicht mehr genau. Das war dann echt bitter. Da dachte ich mir, hey, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich mir aber wieder gesagt, hey komm, ist halt jetzt nochmal eine Trainingseinheit. Jetzt machst du das Beste draus. Da dachte ich mir, okay. Und der Lockdown war, glaube ich, für ein oder zwei Monate. Also es gab schon auch so eine zeitliche, so ein Fenster, in dem es stattfand oder finden sollte. Ja, dann natürlich wurde das Geld knapper, das, weißt du, das Ersparte, kommen jetzt nochmal ein Tausender runter und so, wie es halt so ist. Und dann wurde es echt zäh und dann dachte ich mir, komm, ich mache trotzdem, wie gesagt, das Beste draus, ich übe und ich schreibe Songs und so. Es ging dann aber nicht wirklich, weil dann kam das Homeschooling dazwischen und das hat mich echt Nerven gekostet. Ich bin da ein schlechter Homeschool-Home-Teacher gewesen. Das war einfach auch scheiße organisiert, muss man sagen. Ja, weil jeder überfordert war. Das war, also der zweite Lockdown, das war nicht schön. Ja.
Hast du dann auf dem ersten, hast du dann relativ schnell auch mit deinen Sessions angefangen, die du dann aus deinem Keller oder aus deinem Anbau gemacht hast, wo du dann, glaube ich, einmal die Woche warst oder zweimal sogar, ne?
Hey, am Anfang täglich sogar.
Ich glaube,
immer um 19, 20 Uhr.
Das zwei Stücke nur oder so dann, ne?
Irgendwie. Genau. Das war so, weißt du, da war ich voll im Spielen drin gewesen und dann war das weg. Irgendwie so, sonst jeden zweiten Tag, dritten Tag ein Konzert. Plötzlich war das weg. Dachte mir, ach komm, nicht schlimm, ich schalte mein Studio an und dann habe ich tagsüber kurz irgendwelche Backings gebastelt. So, das war nicht, habe ich viel dabei gelernt und dann dachte mir, und abends über Insta Live moderiere ich ein bisschen und dann siehst du, ja, da ist der Georg aus Unterkirchberg, schaut zu und was weiß ich, und der Dings aus Hamburg, keine Ahnung. Und dann waren immer so zwischen 50 und 100 Leuten, haben dann zugeguckt, das war total nett, ja. Und da habe ich dann halt immer irgendwelche Stücke gespielt, die Leute haben, spiel doch mal das und mach mal hier und so. Das war dann nett und beim zweiten Lockdown war bei mir da total die Luft raus.
Aber nochmal, bei dem ersten hast du dann also quasi mal deine Lieblingsstücke, also es war quasi wie so ein, auch ein neuer Input schon, kann man fast sagen,
ja,
oder?
Absolut.
Das ist halt ein neues Format, du musst nicht, du kannst auch mal was ausprobieren, dich zwingt keiner und du sagst, ich mache halt auch nur zwei Stücke und wenn das nicht so lang ist, dann höre ich halt jetzt auf, weil du ja nicht so eine Verpflichtung gehabt hast. Das ist ja für einen Künstler eigentlich ja gar nicht mal schlecht, was Neues auszuprobieren, oder? Ja. Also ich habe nicht alle gesehen, aber ich habe ein paar gesehen. Aber man hatte schon den Eindruck, dass es dir auch richtig Spaß gemacht hat am
Total.
Anfang.
Total, das war super. Ich habe mir auch jeden Abend was anderes angezogen. Ich glaube, so, ich wollte auch jeden Abend eine andere Mütze tragen oder irgendwer, weißt du, irgendwie so ein Ding hatte ich mir da noch gebastelt. Und es war wirklich schön am Anfang so kurz mal. Und dann setzte das aber ein, dass man dachte, naja, aber wenn ich jetzt auf Dauer nur so allein Musik machen würde. Und man hat dann auch ausprobiert mit Kollegen, hat man Kooperationen gemacht, dann gibt es, glaube ich, Splice oder Spice, keine Ahnung. Also so eine Software, wo man quasi gleichzeitig zusammen eine Session machen kann. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Aber kann man ja mal fragen, was ist da jetzt anders? Natürlich weiß jeder, der Videokonferenzen gemacht hat, was daran anders ist, als wenn ich einen echten Menschen mir gegenüber habe. Aber was ist jetzt für dich als Musiker so das Hauptproblem gewesen? Weil du hast ja Profimusiker, wo du sagst, hier Jungs, die Noten, ihr wisst, was ihr spielt, könnten wir meinen, die hauen das Ding runter, oder?
Das ist, glaube ich, das Unbeschreibliche, was da passiert. Ja. Was so passiert, wenn man jemanden in den Arm nimmt und so, wenn wir jetzt zusammen Musik machen würden, wir sitzen uns 1,50 Meter auseinander, das ist was anderes als, ja, das ist einfach was anderes. Und das ist tatsächlich auch bei Live-Konzerten, das ist genau dieses Ding, was anders ist, aber ich kann es nicht beschreiben. Das fühlt sich halt warm an oder das ist so, Ja, da fühlt man sich hinterher besser. Ja, das ist wie, du schaust einen Film von der Badewanne an, wie sich einer ins Bad, oder du legst dich selber in die Badewanne. Das ist echt was anderes.
Und so, dass du deine Spuren nimmst, die einem schickt, und der spielt dann den Bass drüber, der nächste das Schlagzeug drüber. Das ist dann auch zu artifiziell, oder wird sowas schon eher gehen?
Nee, das passiert sowieso seit 20 Jahren, würde ich sagen, dass man ganz oft so produziert. Ja, viele Leute schicken mir was aus Freiburg, aus Island, aus Brasilien. Und dann nehme ich was auf und schick's denen und sagt er, hey, mach noch ein bisschen so, oder ich schicke dem 4 verschiedene Versionen. Das ist eigentlich schon gang und gäbe, ja, dass man das macht, dass man Files hin und her schickt oder auf irgendwelchen Plattformen. Aber da geht's dann quasi um eine Studioproduktion, aber da geht's nicht ums Live-Spielen. Also da geht's nicht um diese Live-Performance. Und das ist echt was anderes. Also im Studio, wie gesagt, da arbeitet man schon lange nicht mehr zusammen im Studio. Also manchmal schon, das ist dann auch nochmal anders. Habe jetzt auch gemacht für das neue Album. Haben wir uns zu 5 quasi in einem Raum positioniert und dann aufgenommen, also die Basic Tracks, weil dann ist wirklich eine andere Energie, das so ein Zusammenmusizieren, das ist was anderes. Kommt aber auch auf die Musik drauf an, wenn du jetzt so Elektrozeug machst oder so, dann ist es, glaube ich, wurscht. Dann schickt dir der eine einen Groove und dann machst du ein paar Trompeten, legst drauf, zum Beispiel mit D-Fest, so eine Band, mit der ich viel spiele. Da habe ich wahrscheinlich 2-mal in meinem Leben zusammen mit dem im Studio was aufgenommen und sonst einfach immer schicke ich denen was und die schicken mir was und so.
Aber ich denke, man geht da nicht immer so ein bisschen was verloren. Ich habe jetzt, gab ja diesen tollen Film über die Beatles, über diese Let It Be Session, wo du mal gesehen hast, wie die gearbeitet haben. Gut, da war es extrem, weil sie die einfach 4 Wochen ja quasi eingesperrt haben. Aber wenn du mal siehst, was da für eine Dynamik entsteht und wie sich die Songs auch dann teilweise komplett verändern, die am Anfang ganz anders geklungen, das geht da ja alles dann verloren, weil du hast da dann keine Möglichkeit mehr. Weil die Spur steht, da kannst du ja nicht sagen, ich spiele jetzt doppelt so schnell oder lass es hinten weg, ne?
Das geht verloren, auf jeden Fall. Da kommt eine andere Musik dabei raus. Ja. Also das ist dann, ja, aber das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Und anders. Ich glaube, man hat einfach mal mehr Hunger danach, wieder mit Leuten wirklich zusammen Musik zu machen. Oder dann hat man wieder Lust, sich so ein bisschen abzukapseln und so mal sein Allein-Bastellabor aufzumachen, wo man so für sich alleine rumspielt. Das ist auch cool. Aber letztendlich, also ich würde ganz sagen, letztendlich müsste ich mich entscheiden, würde ich mich natürlich für das Miteinander entscheiden und nicht für mich alleine für irgendwen Musik zu machen, sondern für mich passiert Musik letztendlich, glaube ich, doch dann, wenn man zusammen spielt.
Mhm, klar, Mensch ist ja ein soziales Wesen und Musik ist ja eigentlich auch immer was Schönes, was man zusammen macht. Jetzt haben wir die Basketballer, mit denen wir am Anfang angefangen, die haben ja, da merkt man ja, dass es jetzt nicht mehr ganz so ist wie vor dem Lockdown, also es ist nicht mehr ständig ausverkauft, die Stimmung ist nicht mehr ganz so nicht nur vom sportlichen Erfolg abhängig. Merkst du das auch? Du bist jetzt wieder in den Landen unterwegs. Merkst du noch so eine gewisse Hemmung oder sagst du die Leute, das ist im Prinzip wie früher und alle Clubs voll, alle Gigs gebucht und es geht richtig ab? Oder ist es noch so ein bisschen, es zieht sich noch, hängt noch was drin irgendwie, ne?
Also so die, eigentlich sagen die Veranstalter alle, dass sie bei 60% sind, vielleicht bei 70%. Mhm. Ja. Es gibt dann schon, punktuell gibt es so Clubs oder Orte, wo du denkst, boah, die Leute, die wissen, was denen gefehlt hat und jetzt zieht sich's umso mehr wieder rein. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass es noch weniger sind, also 60-70%. Aber ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder so. Hat ja auch jeder dann noch so Angst, als jetzt noch mal kurz die Infektionszahlen ja noch mal so ein bisschen hochgeschnellt sind, aber die sind, glaube ich, nach 1 oder 2 Wochen sind sie dann wieder runtergegangen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich, glaube ich, noch 5, 6, 7 Konzerte dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt noch so ist. Und aber ich habe echt das Gefühl, das wird wieder ganz normal. Und das ging mir auch echt auf den Sack, dass gleich am Anfang haben so ein paar Künstler, die ich auch sehr, sehr schätze, auch so ein paar große Typen, die haben gleich gesagt, man wird nie wieder so Konzert, das war jetzt vorbei und man hat sich an was gewöhnt, man könnte nie wieder so Live-Musik machen, wie es mal war, 2020 oder so. Dachte mir, ey, manchmal einfach auch, haltet doch mal die Klappe und jetzt wartet mal ab, das ist so, diese Propheten, das, naja. Aber insofern, ich glaube, es wird wieder ganz normal.
Aber du würdest sagen, ist noch nicht wieder auf dem Level, hängt noch so ein bisschen nach und die Angst schwebt rein. Aber für dich war es jetzt eine neue Erfahrung. Aber jetzt würdest du sagen, okay, hat sich jetzt schwer gebrüßt.
Jetzt reicht's.
Nicht, dass du jetzt da große Lust drauf hättest. Aber es gibt ja welche, jetzt nicht Künstler, aber es gibt jetzt welche, die dann ihren Laden ganz zumachen mussten oder überhaupt nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Das meine ich jetzt.
Genau, das gibt's blöderweise. Ja. Also die haben den Laden für sich selber so richtig zugemacht, also auch 2 Bekannte von mir. Und Ja, dann gab es halt welche, die die haben zeitweise woanders gearbeitet. Am meisten getroffen, oder naja, das kann man jetzt nicht so sagen. Also, aber viele Musiker hatten jetzt nicht so viel monatliche Ausgaben, wie zum Beispiel Veranstalter oder oder PA-Verleiher, weißt du, die haben dann eine Hallenmiete und Mitarbeiter zu zahlen und die vielleicht irgendwelche Leasing-Raten, die zahlen müssen. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber es war schon scheiße. Und es gab aber hier Unterstützung, die auch geholfen hat, auf jeden Fall. Nur es war natürlich, kannst du dir vorstellen, es war so kompliziert, so eine Unterstützung zu beantragen.
In Deutschland.
Und dann, ja, lieber gleich zurückzahlen, sonst, weil das könnte sein, dass sie es doch umsonst beantragt haben, hat dann irgendwie jemand, eine Steuerfachfrau, gesagt, nicht, dass sie wegen Subventionsbetrug dann ins Gefängnis kommen. Ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Ey.
Naja. Okay, gut, aber lassen wir diese unschöne Thematik hinter uns und blicken fröhlich nach vorne. Folgendes, haben wir uns ja vorhin ganz spontan überlegt, über was reden wir alles. Weil es ja gerade eine große Diskussion gibt, jetzt zum Thema Fußball, aber wir brechen das jetzt mal auf den Jazz, auf die Musik runter. Ist Jazz, ist Musik politisch? Kann sie apolitisch sein? Muss sie politisch sein? Wie siehst du das? Oder fangen wir an bei dir vielleicht. Siehst du deine Sachen in einem politischen Blickwinkel oder sagst du, ich mache Entertainment, geht mich nichts an?
Nee, also so ein Typ bin ich, glaube ich, nicht, der nur entertaint. Aber manchmal ist Musik auch nur Entertainment. Also Musik kann ja alles sein. Es kommt immer darauf an, wer es macht, wie die Texte so sind und zu welcher Zeit das passiert. Und Musik kann natürlich sehr wohl politisch sein. Gibt ja ganz, ganz viele Singer-Songwriter, die sehr politisch sind. Es gibt dann aber auch Musiker, die unpolitische Musik machen, aber die positionieren sich politisch, ja, was ja auch toll ist. Dann gibt's Typen, wo man denkt, ach komisch, die positionieren sich so gar nicht. Ich bin schon eher einer, weiß jetzt auch nicht, ich mache mir da wenig Gedanken drüber, so was meine Musik angeht, ja. Wobei jetzt das Stück, was wir gerade gehört haben, das ist schon politisch, so religionspolitisch. Da geht's darum, dass die ganzen Splitterreligionen, also auch die Großen, sollen sich mal nicht so wichtig nehmen, weil es We are the world, pebbles and jewels. Wir sind halt, ja, wir sind einfach, das ist halt so, jetzt die Welt ist bunt und respektiert euch und nehmt euch auch nicht so wichtig. Und believers be polite, ja, also ihr Gläubigen seid wenigstens höflich zu den anderen, wenn ihr schon denkt, ihr habt irgendwie die alleinige Lösung. Und aber Musik war natürlich auch Jazz, war eine Zeit lang natürlich politisch. Also Jazz war wahrscheinlich immer, obwohl es oft auch Instrumentalmusik war, war es schon oft politisch. Bebop zum Beispiel war natürlich so, weißt du, als der Modern Swing, ja, als die Schwarzen gespielt haben für die Weißen und so Dinnermusik gemacht haben, da haben die dann angefangen, jetzt einfach so crazy Zeug zu spielen, ja, so Bebop, das ist mal richtig so der Punk der 50er Jahre oder so. Oder 40er dann noch, 40er, 50er. Genau, deswegen, klar, oder Free Jazz war natürlich auch letztendlich erstmal politisch.
Ja. Würdest du sagen, dass Ornette Coleman oder John Coltrane, dass es eine politische Dimension hat?
Glaube ich schon, ja. Glaub schon, oder? Ja. Würde ich schon sagen, dass die, ja, weiß ich auch nicht. Also weißt du, ist vielleicht nicht so, ich meine, die Titel, jetzt fällt mir natürlich gerade keiner ein, aber natürlich, da ging es ja um die schwarze, um die schwarze Bewegung und in den Titeln sieht man es vielleicht nicht unbedingt, aber so in der Energie und in wie die gelebt
also
haben.
Also bei Coltrane kann ich mich an das Alabama erinnern, als dieses Shooting war, weiß ich gar nicht in welchem, Anfang der 60er, da sind, glaube ich, 5 Kinder umgekommen, da hat er diese ganz, ganz, weiß nicht, ob das Alabama, ob das kennst, so ein ganz, ganz ruhiges, spirituelles Lied, wo du wirklich dann das vor den Augen hast, oder hat er später auch mal über die Atombombe was gemacht, wo er in Japan auf Tournee war. Also das ist eigentlich eine spirituelle Musik, aber die politische Variante ist ja eigentlich immer mit drin. Beim Jazz denkt man immer, ja okay, weil es eben keine Texte hat, ja, ist da jetzt kein Bob Dylan oder ist da kein John Lennon, ja. Wo ist jetzt da die Politik? Aber der Jazz lebt ja eigentlich von diesem bisschen Gegensatz, schon schwarz-weiß, muss man sagen. Das war ja da ursprünglicherweise die schwarze Musik in Amerika, die rausgekommen ist. Mhm. Und da ist ja Politik sofort mit drin. Hast du das auch so damals empfunden? Hast du so in diesen Kategorien das empfunden, Black Music, oder stehst du da als Musiker so drüber, dass es da irgendwie dir völlig wurscht ist?
Ach, mittlerweile ist es wurscht, das wächst so zusammen, aber am Anfang war natürlich Black Music, es gab ja auch so eine Sendung, die hieß irgendwie auf SDR3, da gab es noch Black Music, ja. Mhm. Und das war meine Lieblingsmusik natürlich. Das war das Coolste immer. Ja, und aber ich habe gerade überlegt, ich glaube, Jazz ist schon, manchmal ist, also Jazz hat so verschiedene Aspekte. Deswegen ist es schwer greifbar, deswegen ist es auch so eine tolle Musik. Und das, weißt du, Jazz ist schon, das entsteht aus dem Moment. Da ist viel Improvisation, ob es jetzt politisch oder nicht ist, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber oft ist es politisch, oft ist es was, ist es so punkmäßig Jazz gewesen, so einfach so eine Anti-Bewegung. Jazz ist aber auch oft halt so Broadway-Songs, mhm. dass man die nimmt, was weiß ich, When You Wish Upon a Star, was ja völlig unpolitisch ist. Und das spielt aber dann Coltrane halt in seiner eigenen Art. Das ist auch Jazz, dass man eigentlich irgendwelche oder vielleicht Dixieland-Songs oder Traditionals oder so, dass man die für Jazz, das ist schon auch Jazz, dass man da frei damit umgeht. Deswegen, Jazz ist schon auch politisch, aber es kann auch komplett unpolitisch sein und so wird es wahrscheinlich mit aller Musik sein.
Mhm. Aber das heißt, du siehst dich dann jetzt nicht primär als, dass du jetzt einen politischen Auftrag hast oder dass du da die ganze Zeit dran denkst, aber man kann es einfach, weglassen kann man es nicht, ne?
Ich finde nicht, dass man es weglassen kann. Ich sehe mich nicht als, ich sehe mich, glaube schon ein bisschen als politischen Menschen. Also es kommt ja immer drauf an, weißt du, manche Sachen denkst du, boah, nee, das, man kann sich nicht um alles kümmern und dann hat man Kinder und dann ist man gerade in so einer anderen Phase. Aber wenn ich jetzt spielen würde, da ist immer die Frage, überleg mir jetzt gerade, wenn ich jetzt in Katar auf dem Jazzfestival spielen würde, würde ich da spielen? Wenn ich, wahrscheinlich würde ich da schon spielen.
Weil da ja auch entsprechend hohe Gagen gezahlt werden, ne? Davon muss man mal ausgehen dann, ne?
Ja, aber nee, ja, das ist jetzt wirklich schwer. Aber sag mal an, jetzt machen wir da mal, spulen wir nochmal zurück. Ich find's schon schwach, dass kein Fußballer irgendwie, dass die sich untereinander so gar nicht vielleicht gesagt haben, weißt du, vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, hey, das können wir nicht machen. Das finde ich schon schwach im Moment. Deswegen schaue ich auch kein Spiel an der WM.
Also das heißt, du sagst, die Fußballer hätten es machen müssen?
Ja, wer sonst?
Spieler. Ja, die Funktionäre haben es ja gemacht. Also das heißt, die Spieler, für die ist es das große Event. Du kannst einmal oder zweimal im Leben zur WM. Die haben sich ja nicht ausgesucht. Sollen die das jetzt opfern? Wenn du 2 Mega-Gigs hast und sagst, nee, mache ich nicht, die größten Gigs in deinem Leben, oder du sagst sie ab. Ist natürlich nichts, was man so mal locker entscheidet, schätze ich mal. Ne?
Das ist auch nicht locker. Ja. Und aber die hätten es verkraftet finanziell, keine Frage. Ich weiß, das hört sich jetzt extrem an, aber ich fand's eigentlich, muss ich sagen, schwach. Und die sind auch nicht mehr so jung. Gibt's schon ein paar Erwachsene auch dabei. Kann man immer sagen, ja, die Funktionäre. Ja, klar, man kann sich vor jeden Karren spannen lassen. Oder man kann auch sagen, hey Jungs, das geht nicht so. Wenn wir jetzt zu 10 sind oder 15 Leute, oder die kennen sich ja alle, international aus allen Vereinen. Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da nicht einer gesagt hat, hey Jungs, da müssen wir da was reißen. Das kann nicht sein, dass dieses Ding da stattfindet. Ich meine, vielleicht ist es auch blöd gelaufen und dann war es wirklich zu spät und haben sie gemeint, oh scheiße, Katar, das ist ja dieses doofe Land, ja, wo Frauen keine Rechte haben, wo man nicht schwul sein darf und so weiter und so fort. Kann ja auch alles sein. Weißt du, man gerät so rein und die sind im Stress und so weiter und so fort. Aber so im Nachhinein kann, glaube ich, niemand sagen, das war schon schwach.
Hast du schon mal so Situationen bei dir gehabt in der Karriere, wo du sowas entscheiden musstest? Oder kamst du zum Glück nie in irgendwie eine Bredouille, wo du sagst, kann ich mit meinem Gewissen jetzt in welche Richtung auch immer nicht so ganz vereinbaren?
Also in dieser Dimension natürlich nicht. Und ich glaube, die Sportler haben das in dieser Dimension auch noch nicht noch nicht erfahren. Und vielleicht ist es dann, hat es ja doch was Gutes, dass jetzt viele das boykottieren oder dass es, glaube ich, schon so ein ungutes Gefühl irgendwo unten so rumort. Vielleicht ist es ganz gut für die nächste oder übernächste WM-Vergabe, ja, oder dass dann, dass man sich zukünftig mehr Gedanken macht. Ich selber hatte in dieser Preisklasse noch nie so ein Gewissens.
Nee, musst du nicht generell, ob du schon mal so eine Situation gehabt hast, wo du abwägen musstest oder du sagst,
Also politisch eigentlich nicht, aber es gibt dann manchmal so Gigs, wo du denkst, fliege ich jetzt für einen Gig nach Sao Paulo? Dann denke ich, das geht jetzt nicht mehr. Also das ist zwar mein Beruf oder Neulich bin ich dann auch, hätte man nach Mailand fliegen sollen. Und dann habe ich gesagt, nee, wir fahren mit dem Zug. Ich meine, das war ein Riesenscheiß. Aber, oder meine Kinder würden mich köpfen. Ich habe auch an der Nordsee neulich gespielt. Und wenn die gesagt, Papa, du fliegst nicht nach Hamburg, das geht nicht. Bin ich halt im Zug gesessen, irgendwie 10 Stunden. Mit dem Flieger jetzt dann 5 gedauert. Dann denkst du, ja gut, 5 Stunden. Aber Deutsche Bahn ist wieder ein ganz anderes Thema. Können wir ja mal eine extra Sendung drüber machen.
Nee, jetzt will ich noch mal am Ende von dem Politikblock noch mal auf den Text zurückkommen, weil du gesagt hast, mit diesen Religionen, ist es ein Thema für dich oder wie kam es jetzt speziell zu diesem Text?
Ja, das ist schon ein Thema für mich, weil ich merke, ich tue mich immer noch schwer, aus der Kirche auszutreten. Also ich bin evangelisch und ich bin immer noch in der Kirche und ja, gut, da kann man sagen, ja, evangelisch geht ja irgendwie noch. Aber da tue ich mich wirklich schwer damit.
Und warum tust du dich schwer? Also du möchtest oder du möchtest nicht oder du bist hin und her gerissen?
Ich möchte, aber ich spüre, dass ein tiefer Teil in mir ist ganz früh geprägt. Und Der denkt dann vielleicht, mach's lieber aus Sicherheit.
Aus Sicherheit,
doch,
aber...
Nicht, dass du dann doch in den Himmel kommst. Aber so, ich glaube, ich mach's jetzt doch.
Okay. Ja, also deshalb kam dieser Text zustande.
Auch. Nee, also vielleicht auch, aber wenn man sich so anguckt... Diese Kack-Ideologien, das ist so, mich nervt es so, weißt du, ich möchte eigentlich nur Musik machen, ja? Dann denke ich mir, jetzt lass doch den Scheiß da, lass doch dieses, also ganz viel ist einfach auf, finde ich, beknackte, fundamentalistische, so Überzeugungen, so Religion, irgendwelche so Typen, wo du denkst, jetzt kann nicht sein, wir haben jetzt 2022, das kann doch nicht sein, dass der im Ernst noch das glaubt, dass man, was weiß ich, weißt du, keine Ahnung, ich meine jetzt nicht nur irgendwelche Jungfrauen, ja, die man kriegt, wenn man im Heiligen Krieg stirbt, das meine ich, ich meine es genauso in allen anderen Kulturen, bis auf Buddhismus, die scheinen mir, ja, das ist keine monotheistische Religion, ist vielleicht der Unterschied, die haben da eine größere Auswahl, ich weiß es nicht, und ja.
Aber geht's dann eher so in die Richtung von Ideologien, die dann auch immer dieses Sendungsbewusstsein haben? Weil für sich selber kann ja jeder machen, wie er lustig ist, das stört ja keinen. Aber wenn es dann in die Gesellschaft mit reinspielt und solche Dimensionen kriegt, dann wird's natürlich schwierig. Dann betrifft's ja auch jeden. Ne?
Genau. Und deswegen müsste man ja auch sagen, dass wie heißt es Säkularismus, oder? Dass man es wirklich trennt, Kirche und Staat, ist ja leider nicht so bei uns.
In vielen Ländern, also eigentlich in allen Ländern, ist es so. Nur in Deutschland da ist es und in Bayern besonders schwierig. Ne?
Da gibt's ja noch, wie heißt es, Finanzamt? Ja. Ist da Geldeintreiber für den Verein Kirche? Das ist schon auch abgefahren, gell? Die übernehmen da, die haben keinen eigenen Kassenwart. Das ist schon, ja, also deswegen, ich glaube, das wäre echt mal ein Fortschritt, wenn man das wirklich trennen würde.
Mhm. Okay, dann haben wir ja schon die Politik, die du mit reinbringst. Und man hätte es gar nicht gedacht bei deiner neuen Scheibe. Aber also auch beim Jo Kraus die Texte anhören. Unbedingt, rentiert sich. Jetzt hast du was dabei, da denke ich mal, oder vielleicht tue ich Ihnen auch Unrecht, dass die Texte da nicht so im Vordergrund standen, sondern die Party. Ist es so?
Nee, eben nicht.
gut, ja, gut.
Ist genau, so. Weil jetzt habe ich natürlich Earth, Wind & Fire mitgebracht, das ist quasi bei mir immer in der Jackentasche und ich finde tatsächlich der Unterschied von Earth, Wind & Fire zum Beispiel vielleicht zu Kool & The Gang oder so, wirklich, gibt ja viele tolle Partybands aus den 70ern und 80ern und naja, Earth, Wind & Fire, die haben wahrscheinlich schon dieses Sendungsbewusstsein, was du jetzt gerade angesprochen hast, aber auf so eine offene, spirituelle, eher so Universal Spirit Art. Ich glaube, die haben sich schon, die sprechen auch von Gott, aber ich habe das Gefühl oder so, ich kenne die jetzt wirklich schon ewig, das sind keine Monotheisten und die haben dann auch immer Pyramiden und Zeichen aus religiöse Zeichen aus allen Kulturen haben die immer auf ihren Covers.
Du warst ja ein paar Jahre hier bei uns. Hast du da auch immer Earth, Wind & Fire laufen lassen?
Ach, sicherlich ab und zu. Wahrscheinlich viel zu oft. Wahrscheinlich einmal ein Stück pro Sendung. Musikfreizeit hieß die Sendung, genau. Ist auch schon ewig her.
Ja, und hast du keine Freizeit mehr, deshalb gibt's die nicht mehr, oder?
Ja, wahrscheinlich. Hey, vielleicht irgendwann, wenn ich 60 bin, könnte ich ja hier so mit dem Spazierstock hochkommen.
Oder gehst du mit 60 schon in Rente? Nein. Oder gehen Musiker überhaupt in Rente?
Nee, ich glaube nicht.
Ja. Geh nicht in Bob Dylan mit 80, Never Ending Tour, wäre das sowas für dich?
Wenn's Spaß macht, schon. Wenn's auf jeden Fall, also... Ja, ich denke mal, aber vielleicht muss man ja auch für die Neuen irgendwie auch Platz machen, aber... Ach, irgendwie ist schon Musik machen ist schon schön. Also, ach ja, nee, ich mach jetzt immer Musik, haben wir gerade vorgenommen.
Man steckt ja auch nie drin, man weiß ja nie, wie es läuft, was alles passiert genau. Und so. Ne? Also man, das kannst du dir ja vornehmen, aber es gibt immer so Wendungen, wo du sagst, genau. Passiert dieses oder jenes, hast ja keine Ahnung. Jetzt kommen wir mal zu deinen aktuellen Sachen. Das war jetzt was, also das war jetzt erst mit den Fire, aber das, was wir davor gehört haben, war ja von deiner letzten Scheibe. Hast du gerade was Neues im Studio am Kochen?
Ja, ich habe tatsächlich, also während der letzten 2 Jahre habe ich angefangen, eigentlich 2 Alben gleichzeitig habe ich angefangen. Die sind noch nicht fertig, aber eins ist schon relativ weit, ist diese Bandgeschichte, von der ich vorhin erzählt habe. Da ist der Ralf Schmid dabei, der Veit Hübner, Thorsten Krill, Jo Ambros und eben ich. Da haben wir zu fünft so die Basic Tracks, haben wir 10 Stücke aufgenommen beim Dieter Kraus, der ist nicht mit mir verwandt, der hat einen ganz, ganz schönen Studioraum während der Pandemie gebaut und da haben wir das angefangen aufzunehmen. Das ist so, bin ich gerade am Fertigmachen. Dann habe ich tatsächlich ganz alleine zu Hause meine Tracks eingespielt, also mit dem Matthias Metzger, der hat mich aufgenommen, der kam mit seinen tollen Preamps und Mikrofonen und Kompressoren, kam zu mir und dann haben wir quasi aus meinen Demos, habe ich dann alles selber gespielt, selber Schlagzeug gespielt, habe Schlagzeug daheim und ein bisschen Bass und Keyboards, Trompete gesungen und so. Das war schon lange, wollte ich das mal machen und die Zeit hat es zugelassen, da habe ich, glaube ich, so 5 oder 6 Songs sind da schon im Kasten, mehr oder weniger. Hey, und dann ich mache quasi ständig, bin ich an irgendwas dran, dann hat mir witzigerweise, das war abgefahren, dann hat mir, den kennst du vielleicht noch von Toto, der Keyboarder Steve Porcaro.
Hm, vom Namen her, ja.
Genau, also der hat einfach bei Toto ganz, ganz lange gespielt, so eine Rockband für alle Jüngeren, eine Kultband, finde ich, aus den 80ern. Und der hat mir dann irgendwann mal geschrieben, ja, er hat ein Stück damals von mir gehört, ob ich Lust hätte, mit ihm mal ein Stück zu machen. Und dann hat er mir 3 so Demos geschickt und so. Mit dem bin ich auch gerade dran an irgendwas. Ja, also wie wir es vorhin besprochen haben, er schickt mir was und dann spiele ich ihm was drauf oder ich summe ihm was drauf und dann so geht
es. Das heißt, es sind jetzt ja fast 3 Projekte, wo studiomäßig, aber weiß nicht genau wann, aber wo du was auf alle Fälle schwer am Werkeln bist, genau. was jetzt Veröffentlichungen betrifft. Aber du bist ja auch live sehr umtriebig. Du bist ja so gefühlt permanent in einem anderen Line-Up, trittst du irgendwo auf oder täusche ich mich da?
Ja, ich war jetzt tatsächlich dieses Jahr, war es echt viel. Ich war, ich glaube, schon über 100 Nächte nicht da, aber echt viel, viel gespielt und neulich war ich echt so erschöpft, dachte mir, boah, jetzt muss ich mal eine Pause einlegen. Jetzt habe ich, glaube ich, noch 2 Wochenenden, die ich spiele. Aber ich habe echt viel gespielt und auch so im Ausland, in Italien gespielt viel. In Georgien war ich, in Rumänien, in Serbien, weiß gar nicht. In Oslo war ich eine Woche, das war auch total schön. War echt super, mit einer Big Band da gespielt, mein Big Band-Programm da gespielt. War klasse, ja.
Und jetzt machst du noch quasi das Gegenteil von Big Band, nämlich du gehst in die kleinstmöglichste Einheit demnächst, ne?
Ja, genau. Du meinst das Kokoschinski, ja. Oder? Genau, das war ganz schön. Also ich habe jetzt seit einem halben Jahr habe ich den Ruben, der macht das Management für mich und dann habe ich dem gesagt, hey, Mensch Ruben, da gibt's so eine Förderung vom Land Baden-Württemberg, das könnte was sein. Da geht's drum, dass man bei sich zu Hause vielleicht eine Konzertreihe macht und junge Künstler und es geht um Diversität und jung und irgendwie. Und dann haben wir tatsächlich, er hat den Förderantrag gestellt. Ich hätte es niemals hinbekommen. Und dann haben wir dann eine Förderung gekriegt, also so eine echt ordentliche Fördersumme, mit der wir dann jetzt ziehen wir 6 Konzerte durch und laden junge Künstler ein. Jetzt kommt der Jakob Manz am Donnerstag ins Kokoschinski. Das ist der frühere, wie hieß das früher, Kornhauskeller. Kokoschinski, ganz, ganz nettes Café. Da gibt's so einen Saal und wir richten den schön her mit Teppichen und schönen Lampen und so. Das wird so ein Wohnzimmerkonzert für so 70 Leute oder sowas, finden da Platz. Da kommt der Jakob Manz, der hat jetzt den Jazzpreis Baden-Württemberg gekriegt. Vor 2 Wochen oder so ist ihm der verliehen worden. Der war witzigerweise immer Schüler von uns, die wir da als Band spielen, in Ochsenhausen an der Landesakademie. Da war der schon mit 13 da und hat schon gespielt wie's Messer. Und der kommt jetzt. Und dann das nächste sind 2 Sängerinnen aus Berlin, die mit Loopstations rummachen. Olicia heißt die Band, ganz, ganz tolle Band. Bin immer echt gespannt. Also ist natürlich, habe ich mir wieder auch viel auferlegt. Aber freue mich einfach drauf.
Aber bist du dann quasi der Host, der immer dabei ist und dann kommt immer jedes Mal ein anderer Gast und dementsprechend schaut natürlich auch dann der Abend musikalisch anders aus?
Ganz genau, das wird jedes Mal anders. ziemlich anders sogar. Und wir haben aber nach Bedarf immer so eine Basic Band da. Wir spielen 2-3 Stücke erstmal ohne den Gast. Mhm. Da probieren wir auch neues Zeug aus. Vielleicht vom neuen Album spielen wir dann schon so ein bisschen exklusiv fürs Ulmer Publikum. Weißt du, so kriegen die so ein Spezialdingens. Und dann kommt der Gast und dann spielen wir mit dem 3 Nummern, also eine halbe Stunde. Dann will ich, dass die Leute so ein bisschen kennenlernen, wer ist das, woher kommt der, wie hat er angefangen, Musik zu machen. Also so, ich weiß nicht, ob ich so gut mache wie du, so ein Interview, aber dann, dass man einfach ein bisschen ins Quatschen kommt und dann spielt man noch mal eine halbe Stunde. Das heißt, der ganze Abend wird so 80 Minuten gehen und dann trinken wir noch ein und dann ist gut.
Okay, das ist also mehr als ein reines Konzert. Das ist dann schon so ein richtiger Abend, wo auch ein bisschen was erzählt wird und ja, dann verschiedene Parts und sowas. Und wie viel gibt's insgesamt in der Reihe? Wie oft ist das jetzt?
6-mal.
6-mal. Und der nächste, das erste Termin ist diesen Donnerstag.
Wann
ist
der
erste
Termin? Diesen Donnerstag, genau. Mhm.
Kokoschinski in Ulm.
Genau. Und der nächste ist, ich glaube, Anfang Februar und dann Februar, dann März, April, Mai.
Okay, also zieht sich das im Prinzip über das ganze nächste Jahr so hinweg.
Bis in den Juni, okay. Genau.
Ja. Und dann bist du jetzt schon der alte Jazzer. Wie fühlt sich das an, wenn die jungen
nicht,
Leute
nicht
kommen?
Gut. Das fühlt sich nicht gut an.
Komm, wir gehen mal zu dem alten Jo und spielen.
Genau. Kann der überhaupt? Der spielt doch schon gar
früher,
nicht mehr.
Früher hat er, glaube ich, mal gespielt. Ne? Ja, aber ist es so, oder? Weil du sagst, das müssen immer junge Leute sein. Sind das dann alles junge Nachwuchskünstler, oder?
Ja, genau. Das war natürlich auch so ein bisschen... Das war schon, ich glaube, das stand in den Statuten oder in dem Förderantrag drin, das sollten nach Möglichkeit irgendwie junge Leute gefördert werden. Und ich meine, für mich ist das total klasse, weil so kriege ich irgendwie mit, was passiert alles. Also und wir als Musiker, wir sagen ja sowieso immer alle zueinander du, egal ob du jetzt 80 bist oder 18, man sagt einfach du zueinander, wenn man Musik macht, also so in diesem Jazz- und Pop-Bereich. Deswegen spielt eigentlich das Alter erstmal keine Rolle, aber das ist schon so eine, finde ich, so eine offene Haltung, die diese Musiker haben. Und dadurch kriegst du wirklich so guten Input. Das heißt, die werden vielleicht von mir profitieren, ziemlich sicher sogar. Und ich aber von den Jungen auch. Und ja, wir spielen einfach Zeug aus meiner Feder, dann bringen die was mit. Und dann schauen wir, dass wir da, das heißt Next Generation, aber dass wir einfach so generationsübergreifend zusammen... Es wird so ein Mehrgenerationenkonzert werden. Nee, ich glaube, es wird einfach nett und dann ist eben der Rob dabei, der das Ganze videomäßig mitschneidet und dann gibt's so kleine, so tiny desk-mäßige, wird's 2 Titel geben, die es dann auf YouTube.
Naja, cool.
So.
Okay, kann man also im Augen verfolgen, wenn man nicht dabei ist, aber hat natürlich alles so eine schöne Wohnzimmer-familiäre Atmosphäre. Dadurch, dass es eben in Anführungszeichen nur 70 Leute sind im Kokoschinski, schöne Location, freuen wir uns drauf. Nächsten Donnerstag könnt ihr den Jo hören und dann geht's immer weiter und dann wünschen wir dir jetzt, dass du das Jahr ruhig ausklingen lässt, dass du dich wieder erholst, deine Energie nicht nur beim Basketball verpulverst, ja.
Genau, das hat natürlich auch viel Energie gekostet erstmal.
Genau. Spiele. Und dann bedanke ich mich sehr, dass du heute da gewesen bist, unser Gast in der heutigen Stunde, der Jo Kraus. Viele neue Sachen hat er in petto. Am Donnerstag könnt ihr im Kokoschinski live sehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.